Viele Eltern sagen, meine Kinder sehen keine Farbe oder machen keinen Unterschied. Das stimmt so nicht. Kinder sehen diese Farbe und machen sich gleich Unterschied. Und das ist auch nicht problematisch. Das Problematische ist, dass die eine Menschengruppe problematisiert oder kriminalisiert wird und die andere nicht. Und dort ist es einfach wichtig, dass man nicht sagt, es ist etwas Schlimmes oder sagt das nicht, eine schwarze Person. Weil dann lernt das Kind, aha, Schwarze ist etwas Schlechtes oder ist etwas, wo man nicht darüber redet.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom.
Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Wie kann ich mit Kind über Rassismus reden? Was soll ich machen, wenn sich mein Kind rassistisch verhält? Und wie kann ich mehr zum Thema Rassismus lernen, auch wenn ich im vollpackten Alltag gar nicht dazu komme, Sachbücher zu lesen? Anja Glover ist Autorin und Antirassismus-Trainerin und beantwortet mir ganz viele Fragen. Los geht's!
Ich fand das im Vorfeld, als ich auf deiner Seite war, noch spannend gefunden, dass du ganz klar immer davor redest, dass man sich antirassistisch verhalten soll. Also nicht rassistisch, sondern sogar antirassistisch. Was meinst du damit?
Mhm. Ich meine damit, also die meisten Menschen würden von sich aus behaupten, dass sie nicht rassistisch sind. Das hat sich in den letzten paar Jahren ein bisschen verändert, weil mehr Wissen breit vorhanden ist darüber, dass wir eben alle ab und zu rassistisch handeln. Also dass es nicht einfach eine Entscheidungsposition ist, sondern ein Handlungsmuster, wo wir in uns innen haben, aufgrund von unserer Sozialisierung oder von der Geschichte vom Land, wo wir drin leben, aber auch von unserer eigenen Geschichte. Und darum geht es eigentlich so ein bisschen darum, in meiner Arbeit oder Workshops aufzuzeigen, dass es eben nicht reicht, die Haltung zu haben, dass man grundsätzlich offen ist oder respektvoll mit allen Menschen umgeht. Das ist so eine gute Menschenhaltung, die wichtig und richtig ist, aber es reicht nicht. Und antirassistisch bedeutet dann, aktiv gegen Rassismus sich einzusetzen. Also nicht einfach nur sich positionieren, sondern aktiv etwas dagegen zu machen.
Kannst du ein Beispiel geben, was man kann machen, wenn man will, sage ich, will antirassistisch mich verhalten?
Ja, also es gibt natürlich ganz viele Beispiele in unterschiedlichen Situationen, aber was sicher eins wahrscheinlich naheliegendes Beispiel ist, dass wir Rassismus immer problematisieren, also thematisieren, sei es jetzt am Familientisch oder in der Schule oder wo auch immer, wo man Rassismus mit überkommt, dass man es anspricht und als Problem auch entziffert oder entziffern kann. Denn das andere, für mich fast das Wichtigste, ist, dass man sich selber weiterbildet. Und das ist ja auch eine Art von Handeln. Also, dass man nicht nur einfach sagt, ich bin eh Multikulti aufgewachsen und bei uns ist das eh so offen gewesen, sondern dass man sich eben dessen bewusst ist, dass man alle rassistisch handelt ab und zu und dass man sagt, okay, ich lese jetzt mal ein Buch drüber oder lass mir einen Podcast da drüber. Das sind zum Beispiel zwei Sachen, wie man kann handeln kann.
Mhm. Und wo jetzt auch nicht so ein Effort ist, also das kann man ja alles so niederschwellig by the way machen, sich weiterbilden. Das ist ein Prozess, wo wir eh das Leben lang werden müssen durchmachen, die blinden Flecken bei uns entdecken und irgendwie wie immer wieder uns weiterarbeiten, um unser Verständnis aufrechterhalten.
Genau, also es ist etwas, wo ich würde nicht sagen, dass es einfach ist. Ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich sogar etwas vom Schwierigsten, dass man sich eben immer muss weiterbilden oder sollte weiterbilden, um dazulernen. Und oft hat es ja auch damit zu tun, dass man Verhaltensmuster in Frage stellt und dann eine neue kreiert. Und das ist etwas vom Schwierigsten für den Menschen. Also, dass man Sachen, die man einfach schon immer so gemacht oder gesagt hat, muss in Frage stellen und dann dazulernen. Und das ist auch die Hauptschwierigkeit, die ich gesehen habe bei den Leuten, wo ich damit zusammenarbeite. Oftmals verwenden sie ganz, ganz viel Energie und Zeit, um sich rechtfertigen. Man ist mehr bereit dazu, sich rechtfertigen, dass man möglichst nichts an sich selber muss ändern muss, anstatt dass man eben dazulernen. Es hat ja auch immer mit Stolz zu tun oder mit der Idee, dass wenn man irgendein Erwachsener ist, weiss man es halt einfach. Und ich glaube, da geht es halt darum, dass man immer dazulernt und dass man auch von jüngeren Menschen dazulernen kann. Das spielt auch ganz, ganz fest mit rein.
Mhm. Ja, und ich glaube, das hat auch etwas zu, man sagt, das ist das Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich etwas Rassistisches nur denke, nur schon äußere, ist dann nochmal etwas anderes. Und dass man wie merkt, also ich bin nicht ein schlechter Mensch, deswegen solange ich bereit bin, auch also etwas zu ändern und etwas mir bewusst zu werden. Ah, das ist, ah, stimmt, das ist ein Muster in meinem Kopf, wo irgendwie noch da ist.
Genau, genau, also das ist sehr wichtig, dass man sich dessen zuerst vielleicht bewusst wird, also nur wenn man etwas Rassistisches macht oder sagt, ist man nicht per se, also das definiert nicht die ganze Persönlichkeit, man ist wegen dem nicht per se schlecht. Man sagt etwas, wo nicht okay ist, weil es verletzend ist, weil es auch sehr, sehr gefährlich sein für betroffene Menschen. Aber man hat die Möglichkeit, an dem zu arbeiten. Also es definiert nicht die ganze Person. Und das sagst du richtig. Also die Angst oder der Wunsch, sich die ganze Zeit zu verteidigen, kommt von dem. Weil man eigentlich das Gefühl hat, hey, ich mache eh schon alles mega gut. Und jetzt, und ich habe mich sogar, ich spende viel Geld, ich setze mich immer für viele Leute ein und ich habe immer mal wieder schwarze Kinder bei uns daheim. Irgendso. Also all die Gedanken sind zum Teil okay, zum Teil weniger, aber es darf einem eben nicht davon abhalten, die eigene Arbeit zu machen im Thema Rassismus.
Mhm. Wir reden jetzt primär, sprechen wir wie Eltern an mit dem Podcast. Wir haben auch bei uns im Shop ein Buch mit Kindern über Rassismus sprechen, das ich sehr schön finde, das so zeigt. Aber auch sonst, was sind die Tipps, die du Eltern gibst, wie man mit Kindern über das Thema reden kann, ohne auch eben, ohne schon sogar in die Schamrichtung rein und Achtung, du machst etwas falsch. Natürlich mit ihnen darüber zu reden.
Ich arbeite sehr oft mit Kindern zusammen oder bin sehr oft in Schulen. Was ich oft Eltern empfehle, ist, dass man wirklich auch dort die Haltung mit ihnen nimmt. Und das weiss man ja von ganz vielen anderen Themen, dass man einfach nicht alles weiss und dass das okay ist. Also, dass man den Kindern nicht die Rolle vorspielt, von wegen, ich weiss es und so ist es, sondern dass man manchmal halt gewisse Sachen auch nicht weiss. Und wenn so eine Situation vorkommt, also wenn man sagt jetzt, wenn man zum Beispiel das Kind fragt, das wäre dann ein bisschen ältere Kinder, aber was bedeutet POC oder BIPOC oder BIPOC? Und man selber nicht weiss, das bedeutet People of Color oder Black, Indigenous und People of Color, dass man dann sagt, hey, ich weiss es selber nicht, aber wir können es ja mal zusammen nachschauen oder wir können das zusammen nachschlagen. Oder ich glaube, das steht in dem Buch, eben, wo ich gesehen habe. Also dass man dort wirklich sehr offen kommuniziert. Und auch ganz wichtig, dass man nicht Diversität problematisiert. Also, dass man nicht eben sagt, zeigt nicht mit dem Finger auf eine Person. Das sagt man ja grundsätzlich einfach so, je nachdem, wie man das Kind adressiert. Aber dass man sagt, es ist nichts Schlimmes, dass eine Person eine schwarze Person ist und eine andere eine weiße Person ist. Also, all die Unterschiede sich können, und das machen die Kinder auch. Also, viele Eltern sagen, meine Kinder sehen keine Farbe oder machen keinen Unterschied. Das stimmt so nicht. Kinder sehen diese Farbe und machen sich gleich Unterschied. Und das ist auch nicht problematisch. Das Problematische ist, dass die eine Menschengruppe problematisiert oder kriminalisiert wird und die andere nicht. Und dort ist es einfach wichtig, dass man nicht sagt, es ist etwas Schlimmes oder sagt das nicht, eine schwarze Person. Weil dann lernt das Kind, aha, Schwarze ist etwas Schlechtes oder ist etwas, wo man nicht darüber redet. Aber dass es sich könnte, dass eine Person schwarz ist und die andere nicht, das ist nichts Schlimmes.
Mhm. Und dass es je nachdem auf dem Spielplatz andere Präferenzen hat. Also zum Beispiel mein Sohn hat Angst gehabt, er hat, das haben wir dann erst nachher herausgefunden, dass er auch nicht gut gesehen hat. Er hat Angst gehabt vor dunkelhäutigen Kindern. Das ist wie für ihn, ist das irgendwie, nachher haben wir herausgefunden, hat bei den Leuten gar nicht gesehen, dass sie Augen haben. Also er hat wahrscheinlich einfach so Schemen gesehen.
Und, okay.
Und darum, im Nachhinein habe ich gefunden, ich verstehe es, aber es ist gleich so, und das sagen mir auch andere Eltern, oder, dass sie merken, ihre Kinder haben Präferenzen, mit wem sie spielen, und gewisse Sachen sind wahrscheinlich so blöd evolutionär, dass wir sagen, wir gehen eher in die Richtung, wo wir es kennen. Die Buben gehen mit den Buben spielen, Mädchen gehen mit den Mädchen spielen, je nachdem spielen die Hautfarbe oder auch Bildpräferenzen eine Rolle. Aber dass man dort das auch nicht, eben nicht überdramatisiert, sondern mit dem Kind einfach normal darüber redet.
Mhm. Ja, also ich glaube, das Gebet ist, ich glaube, eben normal mit dem Kind darüber reden, aber dann schon auch schauen, was man natürlich schon auch weiss, ist, dass Kinder, die in diversen Umfeldern aufwachsen, einen viel natürlicheren Umgang mit Diversität haben als Kinder, die in nicht diversen Umfeldern aufwachsen. Und es kann natürlich sein, dass man jetzt in einem rein weißen Quartier aufwachst oder rein privilegierten, mehrfach privilegierten Quartier aufwachst, dass man dann ganz anders auf Menschen reagiert, die vielleicht weniger Privilegien haben oder eben jetzt nicht im eigenen kulturellen Kreis entsprechen oder andere äußerliche Merkmale haben. Und ich glaube, das ist schon, fände ich jetzt, wenn ich Kind hätte, schon sehr förderlich, dass mein Kind divers aufwächst. Und zwar nicht nur mit Kind, wo divers sind, sondern auch Personen im Umfeld, wo erwachsene Personen, wo die Kinder auch beeinflussen, also Lehrpersonen oder Sportlehrpersonen oder beim Hobby, also dass einfach überall die Diversität auch vorhanden ist, soweit es möglich ist.
Unbedingt. Ja, ich glaube, das ist je nachdem, wo du aufwachst, ist das einfacher möglich und weniger, aber ich finde schon, das ist schön, wenn man irgendwie kann darauf achten. Und gell, übrigens, du sagst, wenn ich irgendwie ein Wort sage, wo du denkst, ah, ich habe vorher gerade blinde Flecken gesagt und habe gedacht, ah, blinde Flecken ist eigentlich auch, hat mir mal jemand gesagt, wo blind ist, ja, das ist so ein blöder Begriff, gleich rutscht er mir manchmal noch rein, aber du sagst einfach, stopp an, ja, wenn ich ein Wort sage, wo du findest, sagt mir im Fall, ja, es hat aber gerade letzte hat eine Freundin, haben wir sie irgendwie von gehabt, und die eine hat von HIV geredet und dann, nein, von AIDS, und dann hat die andere gesagt, hey, das sagt man wirklich nicht mehr so. Bitte sag HIV positiv. Und das, ich finde das mega schön, wenn du im Freundeskreis manchmal auch einander so kannst korrigieren und sagen, hey.
Genau, also es gibt natürlich viele Wörter, wo schmerzhaft sein können. Und also es ist so, aber der Begriff blinde Flecke wird sehr oft verwendet, wird auch sehr oft erklärt, dass er von einer biologischen Perspektive ausgeht, weil wir alle Punkte haben, die wir nicht sehen. Aber effektiv, also es ist auch ein Ausdruck, den ich probiere nicht zu verwenden, weil ich effektiv auch schon die Rückmeldung hatte, ja, dass es nicht ideal ist, also ja, dass es verletzend könnte sein, natürlich. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, dass man, also die Sprache ist etwas, die wandelt sich ständig. Und das braucht eine Gesellschaft auch, dass sich die Sprache wandelt. Und das macht es aber zum Teil recht kompliziert. Für viele Menschen, vor allem für Menschen, die Sprache schon sehr lange so verwenden, das heisst ältere Menschen.
Genau.
Und darum ist es aber wichtig, dass man bei Gerechtigkeitsthemen oder Inklusionsthemen probiert, dazu zu lernen. Es ist ein bisschen eine Übung. Wir haben ja auch alle, die jetzt im schweizerischen Schulsystem waren, mehrere Sprachen müssen in der Schule lernen. Das war auch nicht immer angenehm gewesen. Und trotzdem gibt es ein gewisses Interesse für das, dass man das lernt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man über die eigene Sprache immer mal wieder Sachen lernt. Und dort sind zum Beispiel Kinder zum Teil, je nachdem, welches Alter natürlich, aber recht weit oder verstehen das recht schnell. Weil sie halt sowieso ständig im Prozess sind zum Sprachlernen. Und das ist auch noch schön, wenn man dann zulässt. Also wenn zum Beispiel, wenn man jugendliche Kinder daheim hat oder, und die einem sagen, hey, das sagt man nicht. Also, ich finde es immer schwierig zu sagen, das sagt mehr nicht, aber dass man erklärt, aus welchem Grund, dass man gewisse Sachen besser anders ausdrücken sollte. Und dort lohnt es sich, dass man auf die jungen Leute auch hört und probiert dazu lernen. Und schlussendlich kann man aber sagen, eigentlich, was man will. Fast alles, was man will.
Und ich finde, das Argument wird eben auch nicht verletzende Sachen sagen. Also, wie gerade jetzt bei meinen Kindern so funktioniert das mega gut, muss eigentlich manchmal gar nicht mit dem Historischen, also ich kann auch Eltern sagen, oh, dann muss ich für mein Kind so das ganze Historische mit Sklaverei und bla 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 erklären, um über Rassismus reden, und ich denke, ich als Kind würde mir gerade denken, oh mein Gott, mit was kommen sie jetzt? Dass du einfach mal klein kannst anfangen und sagen, das ist einfach verletzend für die Person. Und dann musst du ja nicht die Adam und Eva anfangen und irgendwie bis Kind dann bis bei dem Punkt bist, warum das verletzend ist, irgendwie das Kind schon lange nicht mehr zulässt.
Ja, genau. Also wenn das Kind nicht zulässt oder sich nicht für die Geschichte interessiert, ja, dann finde ich, also dann ist es sicher mal gut zu sagen, dass es verletzend ist. Aber was man auch sehr oft sieht, ist, dass Kinder sind sehr neugierig und stellen sehr viele Fragen und fragen dann, ja, warum? Also warum ist es verletzend?
Ja, unbedingt.
Das ist auch eine mega Chance, dann die Geschichte eben zu erklären, wo ja, und das, wenn man eine Geschichte dahinter hat, also man sieht, kommt darauf an, wie man es natürlich historisch noch erklärt, in welchem Alter, aber wenn man eine Geschichte dahinter hat, dann kann man sehr, sehr schnell die Verbindungen machen. Und ich merke das mega fest in der Primarschule. Also die Kinder, denen bleibt das so fest, die Geschichte, die ich dann erzähle, dass es für sie, dass sie auch ein bisschen stolz darauf sind, das dann zu wissen und das können anders zu verwenden. Oder gerade, wo es um die Diskussion geht, da geht es alle Jahre mal wieder, ich komme ein bisschen darauf an, in welchem Kanton, aber die ganzen Fasnachtskostüme, wenn man dort erklärt, wieso gewisse Kostüme eben nicht vorteilhaft sind oder wieso sie eben verletzend sind, dann interessiert es zumindest alle Kinder, die ich damit geredet habe, meistens schon.
Total. Also ich habe auch das Gefühl, Primarschule kannst du dann wie nochmal anders erklären. Ich habe jetzt halt schon mit 2, 3 und so angefangen erklären. Und dort merkst du, das ist wie noch zu viel.
Ja, also, wie sie
noch nicht mal so Ländergrenzen im Kopf haben und irgendetwas. Aber ja, ich finde auch, also das ist nur schon für mich als Erwachsene manchmal spannend, um das nochmal, weißt du, nochmal und nochmal und nochmal gewisse Sachen vergisst man ja immer wieder in Erinnerung rufen.
Ja. Ja, und viele Sachen haben wir auch nie gelernt. Also gerade jetzt, also ganz viele Themen kommen langsam in die Schule, aber viele immer noch nicht. Aber gerade in Bezug auf Rassismus gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man effektiv eigentlich nie gelernt hat.
Ja.
Wo man jetzt langsam so ein bisschen dazu lernen kann, wo es mehr Material gibt, wo es mehr darüber geredet wird. Aber sehr, sehr lang haben wir das halt eigentlich nicht gelernt oder sogar aktiv andere Theorien darüber gelernt, damit man sich gar nicht so fest für das interessiert.
Ja. Und was würdest du empfehlen? Wir haben da so ein bisschen zwei Lager. Wenn es zum Beispiel um Kinderbücher geht, die rassistisch sind, oder Pippi Langstrumpf mit dem Papi, der auf der Südseeinsel ist. Dann gibt es die einen, die sagen, ja, sie lesen einfach konsequent so Sachen nicht mehr vor. Und die anderen, die sagen, sie haben halt noch das alte Buch zuhause, das sie als Kind hatten. Sie lesen es sogar vor mit allen rassistischen Begriffen und erklären dann, warum die rassistisch sind. Was würdest du empfehlen?
Also das ist auch wieder, es ist eine effektive Frage, wie man es handhaben will. Also es gibt jetzt auch nicht das eine richtig oder das eine falsch. Aber ich denke, was ich persönlich würde machen, ist sicher die Geschichte so nicht vorlesen. Weil die werden gleich auch immer wieder reproduziert. Und bei dem Wissen, das ich habe, wie viele Eltern effektiv etwas über Rassismus wissen oder wie viele Eltern darüber nicht wissen, finde ich es eher problematisch, das dann zu versuchen, so zu erklären. Vor allem liest man viele Bücher auch vor, vielleicht am Abend vor dem Einschlafen oder weiss ich was. Und ich glaube, das ist dann wie nicht so der Kontext, um das zu diskutieren. Oder nicht, um das zu reproduzieren und dann im Nachhinein zu sagen, wieso es nicht gut wäre. Was ich förderlicher finde, ist, wenn man neue Geschichten erzählt, neue Sachen erzählt und wenn man diese Geschichten erzählt, dass man nicht die Begriffe verwendet, dass man die nicht weiter reproduziert. Weil es ist ja dann gleich so, wenn man das Geschichtchen immer mal wieder hört oder hört und dann einfach denkt, einfach weiss, ja, eigentlich sagt man das nicht mehr so, dann ja, ist man gleich mit diesen Sachen wieder aufgewachsen, mit diesen Wörtern. Man weiss zwar zumindest, dass es nicht so wäre, aber ja, das sehen nicht alle gleich. Das wäre meine Einschätzung. Hingegen finde ich es wichtig, dass man die Geschichten behalten, dass man die kennt, dass man weiss, in welcher Zeit sie von wem geschrieben worden sind und wie sie im historischen Kontext auch zu verstehen sind. Also es geht nicht darum, dass man die komplett verbannt, aber in einem Kinderzimmer, nur weil man jetzt so ein altes Buch halt schon daheim gehabt hat, wo man selber Kind gewesen ist, das finde ich ein bisschen schwierig, ein bisschen unnötig. Es gibt ja so viele Geschichten und die meisten Eltern haben noch andere Geschichten daheim auch gehabt.
Ja, finde ich spannend. Eben, wir haben das schon so oft diskutiert, auch in der Community, und es ist wirklich so ein bisschen das eine und so ein bisschen das andere. Oder eben ein Mix natürlich. Also, am Abend vor dem Einschlafen würde ich jetzt auch nicht noch die grossen Themen auspacken und den Kindern anfangen erklären. Aber es ist schon spannend. Oder eben, ich erzähle zum Beispiel meinen Kindern kein Papa Moll, weil ich finde, die sind rassistisch und sexistisch. Aber es gibt andere, die sagen, Moll, sie erzählen das immer und finden, und dann spreche ich es immer gerade an, das wäre mir jetzt anstrengend, jetzt bei all diesen Geschichten, bei jeder Seite sagen, das ist jetzt schon wieder, finde ich nicht okay und das finde ich jetzt auch nicht okay.
Ja, ich finde es auch noch schwierig fürs Kind dann zu verstehen, wenn auf jeder Seite es nicht okay ist, was bei gewissen Globi-Büchern auch einfach der Fall ist, dann ja, ist Geschichten erzählen ihnen auch so angenehm, wenn man wirklich muss sagen, also das geht aus dem Grund nicht und das geht aus dem Grund nicht. Und ich glaube, es ist ja auch eine Chance, also es ist eine riesige Chance, dass Kinder heute mit so viel diverseren Geschichten können aufwachsen können. Und das weiss man hingegen von der Forschung, dass die Geschichte, die Kinder und das Weltbild von diesen Kindern extrem stark beeinflusst. Und darum denke ich, würde ich die Chance eher nehmen. Und es ist immer auch interessant, sich zu fragen, wieso ist mir das so wichtig? Wieso bestehe ich so fest auf das, dass ich jetzt das vorlesen, hat es mit meinem Privileg zu tun, dass das meine Lieblingsgeschichten gewesen sind und dass ich das immer sehr romantisiert betrachtet habe und darum die nicht kritisieren will, weil das ist ein bisschen meine Kindheit kritisiert. Oder hat es effektiv damit zu tun, dass ich meinem Kind jetzt das beibringen
will? Mhm. Eben wie du gerade Privilegien gesagt hast von uns, würdest du empfehlen, dass man auch mit den Kindern über Privilegien redet? Weil gerade ich zum Beispiel immer wieder, obwohl ich es ja eigentlich weiss, dass ich total White Privilege habe, liest manchmal wieder ein Buch, letzte geht Natasha Brown, Zusammenkunft. Und es, immer wieder merke ich, ui krass, ui krass. Und obwohl ich schon x so Bücher gelesen habe, vergesse ich es immer wieder. Und denke dann immer, es ist schon wichtig, dass meine Kinder das auch wissen, dass wir das einfach haben.
Also ich würde unbedingt mit Kindern über Privilegien reden. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich habe keine Studie dazu gebracht und ich kenne auch keine Zahlen dazu, aber ich würde mal behaupten, dass die jetzige Generation von Kindern in der Schweiz so ein bisschen die erste ist, die mit einem, und auch nur gewisse Kinder, aber so ein bisschen ein Verständnis von Privilegien können aufwachsen. Also mit einem Verständnis von Privilegien können aufwachsen. Und das Verständnis ist für unsere Gesellschaft sehr, sehr, sehr wertvoll und sehr wichtig. Also, dass wir wissen, dass wir alle einerseits Privilegien haben und dass aber gewisse Menschen unter gesellschaftlichen Diskriminierungsformen leiden, alle Menschen ab und zu unter individueller Diskriminierung können leiden, aber eben, dass man weiss, ich habe die und die Privilegien und die sind nicht selbstverständlich. Und das ist auch sehr einfach, dass sehr früh können Kinder beizubringen. Also es geht nur schon darum, man kann nur schon Übungen machen und fragen, für was bist du dankbar? Also am Abend, am Ende von einem Tag zum Beispiel. Und dann geht es darum, dass man ganz grundsätzliche Sachen, die für viele Kinder in der Schweiz halt selbstverständlich sind, wie ein Dach über dem Kopf oder dass ich auch essen kann oder dass ich trinken kann oder dass ich ein Bett habe, dass man die den Kindern auch bewusst macht. Also ihnen auch sagt, das ist nicht selbstverständlich. Und wahrscheinlich haben meine Kinder all diese Sachen nicht, als das Kind die haben. Und das sind Privilegien. Also wenn man dann bei Privilegien anfängt, kann man ja wirklich ganz, ganz vorne anfangen, ganz niederschwellig anfangen. Und dann irgendwann später oder auch schon relativ klein, zum Beispiel weisse Privilegien, das verstehen Kinder relativ gut. Mhm. Menschen, die das nicht verstehen, sind meistens Menschen, die nicht mit dem Wissen aufgewachsen sind, dass sie Privilegien haben. Also Menschen, die davon ausgehen, ich habe das alles verdient oder ich habe das alles, weil sich meine Eltern verdient haben. Mhm. Also eine komplette falsche Schätzung von wie das auf der Welt alles genau so ein bisschen passiert und dass wir eben nicht einfach so mit ein bisschen arbeiten oder mit ein bisschen gut und fest arbeiten, dann zu diesen Privilegien kommt. Also ich glaube, das ist schon so sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, das fehlt in Generationen, wo vor diesen Kindern, die jetzt auf die Welt kommen oder vor kurzem auf die Welt gekommen sind, das fehlt vielen Generationen Menschen. Das Wissen von der eigenen Positionierung in einer Gesellschaft.
Mhm. Warum hast du das Gefühl, hat das vorher gefehlt?
Weil Privilegien haben auch einen grossen Nutzen. Also Menschen, die mehrfach privilegiert sind, haben nicht so ein grosses Interesse daran oder vor allem ein ökonomisches Interesse daran, sich mit diesen Privilegien auseinanderzusetzen. Weil Privilegien bedeuten immer auch eine gewisse Vorherrschaft oder ja, eine gewisse Macht dort oder Entscheidungsfreiheit, die andere nicht haben. Und es fällt Menschen sehr schwierig, eben einzugestehen, dass sie die nicht verdient haben oder im Gegensatz zu anderen nicht mehr verdient hätten, sondern dass die einfach auch so gefallen sind auf gewisse Menschen. Und darum, also rein aus ökonomischer Sicht, ist es natürlich interessant, nicht über die Privilegien zu reden und einfach so zu tun, als ob man in der Schweiz jetzt halt einfach besser wüsste, wie man arbeitet, als in allen anderen Ländern.
Ja, total. Ja, und solange man es nicht in Frage stellt, kann es einem niemand wegnehmen. Ein bisschen so nach dem Nachdenken.
Genau. Genau. Weil Privilegien, also sich mit Privilegien auseinandersetzen, würde ja dann auch bedeuten, Privilegien abzugeben oder anzuerkennen. Und das ist nicht unbedingt einfach.
Ja. Ja, umso schöner wird das jetzt ein bisschen aufweicht. Aber du bist ja wie an der Front und redest, das ist dein Beruf, über Rassismus, Antirassismus reden. Tut sich etwas? Ich sehe immer nur meine Bubble, ich finde, das ist nicht repräsentativ.
Nein, Bubbles sind nie repräsentativ. Und ich sehe aber natürlich auch nur meine Bubble und die Leute, mit denen ich arbeite. Aber ich würde sagen, das ist auch eine gewisse Bubble. Das sind Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, in den allermeisten Fällen. Ein paar müssen an Zwangsveranstaltungen kommen, aber in den meisten Fällen wollen sich die Leute mit dem auseinandersetzen. Und es tut sich auf jeden Fall etwas. Es hat sich sehr viel da. Es hat sich sehr viel da seit meiner Jugend, meiner Kantizeit. Es hat sich sehr viel da in den letzten 3-4 Jahren. Also die Leute, die in die Workshops jetzt kommen, sind ganz anders vorbereitet als vor der Welle Black Lives Matter, die es bis in die Schweiz geschafft hat 2020 oder so breit in die Schweiz geschafft hat. Also es tut sich auf jeden Fall etwas. Es tut sich viel. Und ich bin gleichzeitig aber auch, eben im Moment bin ich gerade so ein bisschen, ich habe eine Verletzung am Rücken, ich bin ein bisschen krank geschrieben. Und es ist auch immer wieder erschreckend für mich, dann zu hören, mit was für Fällen zum Beispiel Kinder an Schule auf mich zukommen oder Eltern, die Kinder an Schule haben, auf mich zukommen oder im Umfeld Leute, die von ihrem Büroalltag erzählen und erzählen, wie geredet wird und über was geredet wird. Und, oder wenn ich sehe, wie gewisse Medienthemen immer noch behandelt. Also dann habe ich manchmal schon das Gefühl, es tut sich irgendwie doch nicht so viel. Aber ich muss das immer wieder ein bisschen mit Vorsicht anschauen. Natürlich im Großen und Ganzen tut sich etwas. Es ist viel mehr Goodwill rum. Es sind viel mehr Leute informiert oder zumindest so ein bisschen informiert. Aber es gibt noch ganz, ganz viel zu tun, auf jeden Fall.
Mhm. Ich habe gerade gesagt, in deiner Schulzeit, in deiner Kantizeit, bist du dann massivem Rassismus begegnet oder hast du Glück gehabt? Also ich weiß nicht, wie man das nennen kann.
Also wenn man, ich nehme an, wenn du von massivem Rassismus redest, dann redest du vom Rassismus, wo für alle relativ sichtbar ist. Und,
ja, einfach so, dass es dich, deine Schulzeit, dass Rassismus deine Schulzeit beeinträchtigt hat?
Also Rassismus beeinträchtigt jede Schulzeit von einem rassifizierten Kind. Es gibt einfach unterschiedliche Umgangsmuster. Aber jedes Kind, das rassifiziert ist, wird von Rassismus beeinflusst. Das kann sein, dass nicht jede Person das als, so, als das wird beschreiben oder so wird wahrnehmen. Aber die Umgangsart ist auch ein Resultat, das ist auch eine Antwort auf die Art und Weise, wie Rassismus sein eigenes Leben beeinflusst. Und bei mir ist es so gewesen, dass ich mich auch sehr früh damit auseinandergesetzt habe und aktiv Fragen gestellt habe. Und dass ich in der Zentralschweiz im Luzerner Hinterland aufgewachsen bin, wo natürlich die Themen absolut nicht besprochen worden sind und auch an einer Kante kein Thema gewesen sind oder keine Awareness rum gewesen ist. Und darum, ja, also mich hat sehr, sehr stark beeinflusst und darum arbeite ich heute auch auf dem Gebiet. Und ich sehe aber auch, was sich verändert hat. Ich sehe aber auch, was sich eben nicht verändert hat, wenn ich an gewisse Kantis gehe und höre, wie in Lehrpersonenzimmer zum Teil geredet wird oder argumentiert wird. Ja, ich glaube, es ist eine Zeit, wo viel geht, aber es ist auch eine Zeit, wo vielleicht mehr Menschen realisieren, dass überhaupt etwas muss gehen. Und das ist in dieser Bewegung doch sehr eine anfängliche Realisierung oder eine Entscheidung, aber sehr eine wichtige.
Mhm. Was würdest du dann empfehlen, wenn jetzt mein Kind heimkommt und irgendetwas Rassistisches sagt über ein anderes Kind oder wenn es auf dem Spielplatz oder irgendwo sonst, ja, was kann man dann in so einer Situation machen?
Also es kommt sehr auf die Situation drauf an, glaube ich. Also wenn jetzt eine Situation passiert, wo wirklich ein Kind rassistisch behandelt wird, ich glaube, dann muss man schon direkt eingreifen, weil man muss auch immer wissen, für die Kinder, die Rassismus dann erleben, sind die Situationen ja immer beschämend. Und sie können dann wie nicht aus dieser Situation raustreten. Und sonst finde ich es aber einfach, eben wie gesagt, sehr wichtig, dass man mit dem Kind hinhockt und das thematisiert. Es gibt wirklich ganz junge Kinder, die schon sehr klar gewisse Haltungen haben, also schon sehr schnell reagieren, wenn etwas gesagt wird. Und das hängt in dem Zusammenhang natürlich meistens von den Eltern ab. Also wie die Eltern mit den Kindern reden oder so, über so Sachen reden. Und sicher immer thematisieren und aber auch sagen, hey, look, also wenn es gewisse Begriffe sind, look, die Begriffe, die gibt es bei uns nicht, die will ich nicht hören. Weil es gibt ja dann immer auch Freunde und Freundinnen, die sie gleich sagen oder die gleich so reden. Und das hat man ja auch mit ganz vielen anderen Themen. Und dass man dort eine klare Linie hat, das finde ich schon sehr wichtig.
Und dass man, jetzt wie du gesagt hast, auch auf dem Spielplatz eigentlich soll dem anderen Kind signalisieren, hey, ich stehe jetzt auch für dich ein. Also ich markiere die Grenze auch, dass das Kind,
genau,
da ist auch noch eine erwachsene Person, die sagt, das ist nicht okay.
Genau. Und das ist gleich, was man manchmal muss aufpassen, wenn jetzt rassifizierte Kind mit dabei ist, viele rassifizierte Menschen wollen nicht, dass das Thema ständig thematisiert oder diskutiert wird. Und dass man dort auch ein bisschen schaut, dass es zwar spürt, dass es nicht okay ist und dass man da ist, aber nicht, dass man nachher eine Konferenz eröffnet auf dem Kinderspielplatz und darüber redet und das Kind sich dann mit dem muss auseinandersetzen.
Ja, eben das stelle ich mir so ein bisschen schwierig vor, weil je nachdem bist du ja schon anders, also du fallst irgendwie auf und wenn man es dann noch so überthematisiert, dann markiert man eigentlich ganz nochmal das Anderssein.
Ja, es ist wirklich, es kommt wirklich sehr stark auf die Situation drauf an und auch auf die Reaktion natürlich von diesen Kindern. Aber grundsätzlich ist es sicher nicht okay, wenn man gar nicht reagiert. Mhm. Weil dann lernen beide Kinder etwas, nämlich, dass es nicht so schlimm ist, wenn es nicht rassifizierte Kind lernt, dass es okay ist, dass man kann so reden kann und das rassifizierte Kind lernt, dass es einfach Teil von seinem Leben muss sein.
Mhm. Das ist so verrückt. Und das schon eben so als Kleine mitkriegst, das gehört jetzt offenbar dazu. Mhm. Aber das ist also, wie in meinem Freundeskreis eben die rassifizierten Kinder das sagen, das ist einfach so, es gibt es gar nicht, das Leben ohne.
Nein, es gibt es nicht. Aber es gibt das Leben mit Allies, also mit Menschen, die nicht davon betroffen sind oder nicht direkt betroffen sind und sich dagegen einsetzen. Mhm. Und das ist schon mal ein ganz anderes Aufwachsen, als wenn ein Kind einfach weiss, ich bin allein mit dem. Mhm.
Wo gibt es denn so die meisten Lücken, wo du merkst, dort müssen wir noch als Eltern mehr anschauen? Also ist es Wording oder ist es eher das Verhalten?
Die allergrößte Lücke ist bei sich selber. Mhm. Das ist wirklich die allergrößte Lücke. Also Kinder reagieren aufgrund vom Umfeld natürlich, aber auch vom sehr, sehr neuen Umfeld, eben von den Eltern. Und je mehr, dass man selber auch zeigt, dass man eben unwissend ist zum Teil und sich mit diesen Themen auseinandersetzt, desto mehr kann das Kind auch lernen und desto weniger wird es auch zu so Vorfällen kommen. Hingegen, wenn man sich selber nicht mit dem Thema auseinandersetzt und dann das Kind plötzlich etwas sagt, wo man zwar merkt, das ist jetzt irgendwie falsch, aber ich weiss nicht warum und was man machen kann, dann merkt das Kind auch, dass da eine gewisse Flexibilität drum ist und dass es so schlimm eigentlich gar nicht ist. Und ich glaube, das ist wirklich das, wenn Eltern sich mit sich auseinandersetzen und aber auch mit anderen Eltern oder den Bildungsinstitutionen. Also ich habe es zum Beispiel jetzt, gerade wenn es nachher später im Eltern, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind und in die Schule gehen, sind es meistens Eltern oder sehr motivierte Lehrpersonen, die dafür sorgen, dass etwas gemacht wird in Klassen, wo ja, also dass überhaupt etwas gemacht wird an einer Schule. Und ich glaube, das ist bis jetzt die grösste Lücke. Also wenn wir Eltern so weit bringen, dass sie sich mit ihrem eigenen Rassismus auseinandersetzen, dann sind wir schon sehr, sehr weit. Mhm. Weil Kinder sind noch sehr flexibel im Lehren.
Ja, das ist so.
Sie lernen positive Verhaltensmuster, aber halt auch negative.
Mit Tipps, wo du sagst, mit dem können sich Menschen damit auseinandersetzen, mit ihrem eigenen Rassismus. Hast du eben Bücher oder Podcasts oder Filme? Mhm.
Konkrete Tipps?
Ja.
Also ich habe Tipps auf meiner Webseite, muss gerade schauen, die müssen aktualisiert werden, aber dort hat es Tipps drauf für Bücher. Was ich allen sicher kann empfehlen kann, ist der Tupoka Ogete, ihr Buch Exit Racism. Das gibt es sogar auf Spotify. Kann man dort hören und das ist wirklich so ein Grundkurs quasi, also Grundeinstieg, ganz, ganz einfach erklärt. Für alle, die sich jetzt noch nie oder erst ein bisschen mit Rassismus auseinandergesetzt haben, würde ich sagen. Das sich mal anhören, das lohnt sich, oder lesen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und sonst gibt's, ja, also ich, auf meinem Podcast einfach leben, rede ich immer mal wieder über Rassismus-Themen. Und sonst gibt's eben, es gibt Workshops, es gibt inzwischen wirklich sehr viel Material. Es gibt auch viele Social-Media-Accounts, die über das reden oder zum Beispiel Kinderbüchli auf Diversität überprüfen und dann empfehlen oder eben nicht empfehlen. Also es ist wirklich eine riesen Chance, dass wir heute 2023 so viel Material haben, dass es nicht mehr so ist wie vor 5-6 Jahren, wo man in der Schweiz effektiv hat müssen suchen, um Sachen zu finden, wo man sich weiterbilden kann.
Mhm. Aber ich finde es noch wichtig, also auch wenn man sagt, das muss es einem wert sein, die Zeit investieren, ist ja gleich gewisse Eltern sagen, hey, ich kämpfe mich jetzt schon durch den Alltag durch, ich kann jetzt nicht nur 5 Bücher lesen, aber das ist jetzt gerade super und mhm. deine deinen Podcast und deine Webseite verlinken wir eh alles in den Shownotes. Das finde ich immer so gut, wenn du sagst, ich kann niederschwellig starten. Ich will meinen Geist auftun und noch mehr Infos haben, aber ich schaffe es in einem halben Jahr nie, ein einziges Buch zu lesen. Also, wie soll ich das irgendwie hinkriegen, dass man das irgendwie.
Ja. Ja, also eben Podcasts sind, denke ich, sehr sinnvoll. Und eben, man kann die Bücher ja, wenn sie Hörbücher sind, einfach mal ein Kapitel hören und dann vielleicht mal wieder ein Kapitel hören. Und logisch braucht das dann auch ein bisschen Investment, weil das macht etwas mit einem und man muss sich mit dem auseinandersetzen. Aber ich muss auch immer sagen, es ist ja nicht nur so, oft haben Eltern das Gefühl gemacht, dass das auch dann so eine Zusatzarbeit für die anderen Kinder. Aber man macht das ja wirklich vor allem auch für sich selber und fürs eigene Weltbild. Und wenn man Strukturen von Rassismus versteht, versteht man sehr, sehr viel von unserer Gesellschaft. Also auch in Bezug auf ganz andere Themen. Also ich kenne niemanden, der so effektiv bereut hat, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen.
Nein, definitiv nicht. Und ich finde, es ist so, ja, es macht schlussendlich, also es bringt alle näher zusammen. Und ich glaube, das ist das, was wir mega brauchen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr gut. Ja, oder eben, ich habe manchmal gemerkt, wenn ich Sachbücher mal gelesen, dann lese ich eben einen Roman oder eben Die Zusammenkunft ist ein schöner gewesen, oder Drei Kameradinnen. Das sind so Romane, wo nicht Rassismus Hauptthema ist, aber wo du andere Lebensrealitäten kannst mitverfolgen in einem Roman und merkst einfach, du verstehst, während du unterhalten bist, verstehst du viel mehr nachher. Das finde ich.
Genau.
Ja.
Genau, das ist recht wichtig, also dass man, ich habe zum Beispiel ein Newsletter und der heisst, also das ist der Antirassismus-Newsletter und der kommt einmal im Monat raus und dort geht es bei mir auch darum, so ein bisschen die, ich will nicht sagen, also nicht die schönen Seiten, das ist völlig falsch ausgedrückt, aber so ein bisschen die Chancen von Antirassismus auch aufzuzeigen, weil eine rassistische Gesellschaft bedeutet auch, dass man ganz viele Autorinnen verpasst oder ganz viel kreative Menschen nicht mit überkommt oder ganz viele Perspektiven nie gehört oder gesehen oder lost. Und das ist so ein bisschen das Ziel bei dem Newsletter. Es ist jeden Monat ein Thema, es ist nicht wirklich lang, es ist sehr niederschwellig, wo man einfach so ein bisschen einen Gedanken mit überkommt oder vielleicht eben mal einen Buchtipp, so ein bisschen einen Input, dass man die Perspektive mal wechseln kann. Und das sind oft Sachen, also die meisten Rückmeldungen sind, dass habe ich mir noch nie überlegt, obwohl ich die Filme schon so manchmal geschaut habe oder die Texte gelesen habe. Oder ich habe gar nicht gewusst, dass es Autorinnen dort und dort gibt, die so gut schreiben oder sogar auf Deutsch übersetzt worden sind. Also das ist so ein bisschen, es entgeht uns ja als Gesellschaft sehr, sehr viel durch den Rassismus. Also wenn man mal ein Buch nimmt, vielleicht eben genau, es muss ja nicht ein Sachbuch sein, dass es nicht so trocken ist, aber ja, ein Roman, der mal von anderen Perspektiven aus berichtet.
Und wohl zum Beispiel Exit Racism, finde ich jetzt nicht mega anstrengend zum Lesen.
Nein, es ist ja auch sehr, gleich auch sehr persönlich verfasst und es ist sehr niederschwellig zum Lesen oder Hören. Also es ist wirklich, da kommt man gut mit. Es ist jetzt nicht so ein historischer Schmöker über Kolonialismus oder so.
Genau. Super, ja. Ich hoffe, wir haben jetzt mega viele Leute irgendwie sich etwas rausnehmen können. Und also ich merke auch immer noch, jedes Mal denke ich, das weiss ich noch nicht und das weiss ich noch nicht. Es ist ein ewiges Lernen.
Es ist ein ewiges Lernen und das ist auch so wichtig, dass man das nicht als Fail denkt. Denn, weil, also mir geht es auch so. Ich weiss so viele Sachen nicht oder noch nicht. Und ich finde es aber immer sehr schön, wenn ich merke, das hat mir jetzt jemand mitgeben können, wo ich nicht selber drauf gekommen wäre. Also aufs Wenigste kommen wir einfach so selber drauf. Und darum ist es wirklich toll, dass wir die Chance haben und dass es so viele Leute gibt, die sich mit so Themen auseinandersetzen. Und es ist logisch etwas Trauriges und Schlimmes und sehr Dramatisches, Rassismus. Aber was vor allem dramatisch ist, ist, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen und dass es durch das immer noch so existiert. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, lernt man wirklich ganz viele Sachen auch können, wo man einfach nicht mitbekommen hat.
Ein wunderschönes Schlusswort. Merci vielmals, dass du anstehst
und aufgehst.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tonstudios.
Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!